während die Band hier noch abbauen ist. Ich freue mich unheimlich, euch alle hier zu sehen. Mir macht das richtig Freude, einfach Gemeinschaft mit euch zu teilen, mit der Gemeinde hier vor Ort, mit der Gemeinde zu Hause vor dem Bildschirm. Auch wenn ihr jetzt gerade nicht präsent hier seid, wir spüren und wir wissen, dass ihr da seid. Und bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich noch ein kurzes Gebet sprechen. Ihr dürft sitzen bleiben. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen, dass wir von dir hören dürfen, dass wir dein Wort genießen dürfen, Herr, dass wir von dir lernen dürfen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du heute hier Freude schenkst, dass du Frieden schenkst und einfach zu uns in unsere Leben hineinsprichst. Dafür danke ich dir. Amen. Ich möchte meine Predigt mit einer vielleicht etwas ungewöhnlichen Frage starten für einen Gottesdienst. Warst du schon mal im Knast? Zu Besuch, ja. Ich habe noch niemanden hier in der Gemeinde getroffen, zumindest ist mir nicht bewusst, der da Insasse war. Im Teamkreis übrigens auch nicht, da habe ich auch nachgefragt. Aber ich kenne ein paar Leute, die bereits im Knast saßen. Und wenn ich mit denen rede über diese Erfahrungen, die sie im Knast gemacht haben, dann bekomme ich folgende Worte zu hören. Die Emotionen, die sie durchlebt haben, waren Gefangenheit, Gebundenheit, Isolation und Überwachung.
Unfreiheit.
Genau, ich würde das mal so in die Gefangenheit, Gebundenheit mit hineinbeziehen. Also jedes einzelne dieser Gefühle ist schon unangenehm. Alles gleichzeitig ist krass. Haben wir diese Gefühle schon mal erlebt? Einzeln bestimmt, oder wenn ich die letzten Monate reflektiere, unter den Maßnahmen, natürlich war es nicht so schlimm, als wenn man hinter schwedischen Gardinen sitzen würde, aber in gewisser Weise, wir waren in unseren vier Wänden eingesperrt, während des Lockdowns oder einige, die sogar richtig in Quarantäne hinein mussten. Isolation, ja. Man konnte teilweise die eigene Familie nicht besuchen. Man konnte nicht Gemeinschaft und Zeit mit Freunden, mit Gemeinde teilen. Und da haben wir auch Isolation erlebt. Überwachung. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wenn man dann zwischendurch mal rausgegangen ist, hat man sich doch so gefühlt, als ob die Nachbarn gucken, was macht der denn? Mit wem trifft der sich? Irgendwie war das auch so ein Gefühl der Überwachung. Was hat das Ganze mit meiner Predigt zu tun? Wir sehen Grund zur Freude. Mein Titel ist heute Gemeinde Grund zur Freude. Und was hat das Ganze überhaupt mit einem Philipperbrief zu tun, mit Freude? Wenn wir auf den Philipperbrief gucken und auf die Situation, in der Paulus, der Autor dieses Briefes, gerade war, dann dürfen wir sehen oder dürfen wir lesen, Paulus war zu dem Zeitpunkt im Knast, im hinterschwedischen Gardinen. Und er hat genau diese Sachen empfunden. Und warum hat er in diesem Moment Freude verspüren können? Davon wollen wir in den nächsten Wochen öfter mal hören. Aber warum hat er überhaupt diesen Brief geschrieben? Oder was war auch seine Grundintention? Es war Dankbarkeit. Warum war Paulus dankbar? Ich zitiere mal eine Band, die auch nicht unbedingt was mit dem geistlichen Kontext zu tun hat, auch nicht so wenig wie der Knast ungefähr, die Beatles. Die Beatles hatten ein Lied und da drin gibt es eine Zeile, die lautet Money don't buy everything, it's true, but what I don't buy, I can't use. Und ich glaube, das konnte Paulus in dem Moment verstehen. Geld kauft dir nicht alles. Das ist wahr. Aber was du nicht kaufst, kannst du nicht nutzen. Und Paulus saß da in Isolation. Man weiß nicht genau, ob es wirklich jetzt Gefängnis war an der Stelle oder auch Hausarrest. Aber er war auf das Geld der Gemeinde angewiesen. Und die Philipper-Gemeinde hat ihn unterstützt. Und dass man in Gefangenschaft Geld gebrauchen kann, kann ich auch nach der Corona-Zeit gut nachvollziehen. Ich glaube, wir alle haben verschiedene Online-Shopping-Portale viel genutzt oder Lieferservice. Geld hat da einfach eine ganz andere Bedeutung in der Gefangenschaft auf einmal. Genau. Aber kommen wir mal an den Predigttext. Wir haben hier so einen schönen Briefumschlag. Freude. Ich kann es aufmachen. Darf ich es aufreißen? So. Ich mache es jetzt einfach mal. Ja. Ich wollte es eigentlich ordentlich aufmachen, aber irgendwie war das zu fest. Können die erste Folie aufmachen, auch. Dann könnt ihr mitlesen. Ja. Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Philippi, mit ihren Leitern und Diakonen, euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligen Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Christus, Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit den rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen. Bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Ein krasser Text. Vor allem, wenn man sich die Situation von Paulus mehr und mehr vor Augen führt. Paulus ist in Gefangenschaft. Er erlebt gerade all diese Dinge, von denen ich gerade erzählt habe. Gebundenheit, Isolation und Überwachung. Die einzige Person, die an seiner Seite ist, ist Timotheus. Und wenn ich mir so ein bisschen die Person Timotheus vor Augen führe, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ist, aber Timotheus war jung, immerhin bezeichnet Paulus an anderen Stellen als sein Kind. Timotheus war eine Person, die so ein bisschen auch mit der Selbstbewusstheit zu kämpfen hatte. Paulus sagt ihm immer wieder zu, Timotheus, tu deinen Dienst. Und an anderer Stelle, niemand soll dich für gering erschätzen aufgrund deiner Jugend. Also Timotheus hatte auch so ein bisschen ein Selbstsicherheitsproblem. Und ich kann mir auch vorstellen, dass eine Person, wenn du mit der eingesperrt bist und solche Charakterzüge zeigt und du sie immer wieder aufbauen musst, das kann echt anstrengend sein. Und in solch einer Situation, in der man Gefangenschaft erlebt, in dem man jemand anderen immer wieder ermutigen muss, aufbauen muss, ja, das kann total anstrengend sein. Und das ist total krass, dass Paulus einen Brief schreibt, wie den Philipperbrief, wovon wir jetzt die ersten 11 Verse gehört haben, der Freude und Friede einfach nur ausstrahlt. Man sagt, der Philipperbrief wird auch der Freudenbrief oder der Brief der Freude genannt. Aber worüber freut er sich tatsächlich? Oder woran erfreut er sich in diesen ersten 11 Versen? Mir sind drei Aspekte da bewusst geworden und die möchte ich euch ein bisschen vorstellen. Die bemerkenswerten Punkte nenne ich sie mal. Und der erste Punkt, jetzt kann auch die nächste Folie, Martin. Ja, ein Ort der Beziehung. Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen, euch allen, die ihr durch Jesus Christus zum Gottes heiligen Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Kennt ihr Dinge, die zusammengehören und die nicht getrennt werden können? Solche Dinge sind zum Beispiel ein Auto und Reifen. Ein Zug und Gleise oder an Kelsterbach angelehnt, ein Flughafen und eine Landebahn. Und Gemeinschaft ist auch etwas, was zusammengehört mit dem Glauben. Jesus Christus und Gemeinde gehören zusammen. Paulus zeigt das auch schon in diesen ersten Versen ganz, ganz deutlich. Normalerweise ist das ein total ungewöhnlicher Briefanfang für Paulus. Paulus und Timotheus. Er unterstreicht Gemeinschaft und sagt, ey, alle, die ihr durch Jesus Christus zum heiligen Volk dazugehört, da ist niemand alleingestellt, sondern wir sind Teil eines Ganzen. Es ist wichtig, dass wir zusammengehören. Nicht umsonst benutzt die Bibel auch viele, viele Bilder dafür, für Gemeinschaft. Es wird immer wieder unterstrichen und hervorgehoben, dass Christus der Bräutigam ist und dass die Gemeinde die Braut ist. In der Offenbarung lesen wir das ganz, ganz viel. Stellt euch mal vor, wir feiern eine Hochzeit, aber nur die Braut ist anwesend. Oder wir feiern eine Hochzeit, nur der Bräutigam ist anwesend. Das funktioniert nicht. Christsein allein funktioniert nicht. Christsein, Gemeinschaft, Gemeinde, es gehört alles zusammen. Warum ist es so wichtig, Gemeinschaft zu pflegen? Während der Camps, wir hatten jetzt im Sommer die Freizeiten mit unseren Teens, Jugendlichen und so weiter, da habe ich morgens auch schon eine Andacht gemacht gehabt und habe davon erzählt gehabt, von einem Beispiel. Und ich möchte es so ein bisschen aufgreifen. Wir hatten die Tage vor, zu grillen hier. Und jeder, der schon mal gegrillt hat, weiß, man, also mit Holzkohle, man legt die Holzkohle zusammen, man zündet sie an und sie entwickelt Hitze. Und die Hitze wächst und wächst und irgendwann mal kann man da drauf grillen. Aber was passiert, wenn man eine einzelne Holzkohle, ein Brikett aus der Menge hinauszieht? Ein einzelnes Holzkohlestück, das verliert an Hitze. Es geht aus, es erlischt und es hat einfach nicht die Kraft, weiter zu brennen. Holzkohle braucht einander als Ergänzung in der großen Menge, um wirklich produktiv zu sein. Um etwas hervorzubringen, um Hitze zu generieren. Und so ist es auch bei uns Christen. Wir alleine, wenn wir zu Hause sitzen bleiben, ich glaube, das haben viele von uns auch erlebt, wenn sie ganz alleine in der Isolation saßen, darunter hat das Glaubensleben auch gelitten. Es ist schön und gut, dass wir heute Mittel haben wie das Internet, über das wir uns miteinander austauschen können. Aber Gemeinschaft ist etwas Wichtiges. Und wenn wir gefangen sind, haben wir Isolation, aber Gemeinde und Glauben, das setzt uns frei. Da können wir Gemeinschaft leben und erleben. Einander können wir einander unterstützen, uns immer wieder darauf hinweisen, den Blick auf Jesus Christus zu legen. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist Heiligung oder auch Heilung in gewisser Weise. Wir können auch schon zum nächsten Punkt gehen. Genau, Gemeinde ist ein Ort der Heiligung. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt, dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Ich ertappe mich immer wieder bei dem Gedanken, wenn ich in der Bibel lese, Apostelgeschichte 2 vor allem, boah, die Gemeinde damals, das war krass. Aber die waren perfekt, wir sind es nicht. Darf ich dir etwas sagen? Schwachsinn. Auch die Gemeinde damals hatte Probleme und das war auch Paulus bewusst, als er den Philipperbrief geschrieben hat. Wir können in der Bibel von so vielen Problemen in der Gemeinde lesen, die einfach krass sind. Da haben wir auch Leute, die zum Beispiel schlecht über Paulus reden. Die sagen, ey, guck mal, wer ist schon wieder im Knast? Paulus. Und dem seinen Lehren sollen wir folgen. Oder wir haben andere, die lügen bei der Spende, die sie geben. Und sagen, ey, ich habe alles gespendet, was ich da erwirtschaftet habe, aber das ist einfach, sie lügen die Gemeinde an, sie lügen den Herrn an. Wir haben Korintherbrief. Wir haben einen Typen, der eine Beziehung mit der Frau, mit der Partnerin seines Vaters anfängt. Wenn wir noch weiter zurückgehen in der Bibel und uns andere Glaubensvorbilder angucken, dann sehen wir Abraham zum Beispiel. Abraham war ebenfalls ein Lügner. Wenn wir uns Noah angucken, Noah hatte ein Problem mit Alkohol. Wenn wir uns David angucken, David war auch ein Ehebrecher und ein Mörder. Wenn wir uns Elia angucken, Elia war lebensmüde, depressiv. Wenn wir uns Rahab angucken, dann sehen wir eine Prostituierte in der Bibel, die auch als Glaubensvorbild genannt wird. Gemeinde und unsere Glaubensvorbilder, die waren damals auch nicht perfekt. Gemeinde ist nicht für perfekte Menschen. Perfektion, das ist etwas, was wir eigentlich aus unserem Wortschatz streichen sollten. Bei Perfektion, wenn wir sagen, ich bin perfektionistisch, dann nehme ich mir die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Dann bin ich ja schon am besten angekommen. Und das Beste können wir eh nicht erreichen. Perfekt ist nur Gott. Wir sind Menschen, die auf dem Weg sind. Wir haben Fehler. Und die Gemeinde ist für Menschen, die sich dieser Fehler bewusst sind. Der Glaube ist für Menschen, die sich dieser Fehler bewusst sind. Und wissen, dass sie Jesus Christus, die Gott in ihrem Leben brauchen, um einfach Heiligung und Heilung zu erfahren. Um so, wie es in diesem Text steht, einfach mehr und mehr zu wachsen, größer werden zu lassen und das zu erhalten, was wir brauchen, rechte Erkenntnis, das nötige Einfühlungsvermögen, damit wir ein reines und untadeliges Leben führen, jeden Tag mehr. Nicht unser Handeln macht uns rein, sondern die Beziehung zu Christus spricht uns heilig. Und macht uns zu Kinder Gottes. Wir sind Menschen auf dem Weg. Gemeinde ist an der Stelle vergleichbar mit einem Krankenhaus. Keiner von uns geht in ein Krankenhaus, weil er gesund ist. Wir gehen alle in ein Krankenhaus, wenn wir krank sind, um gesund zu werden. Und dafür ist Gemeinde da und daran dürfen wir uns freuen. Der dritte Punkt, der mir aufgefallen ist, genau, ich bin nicht ganz chronologisch, aber Gemeinde ist ein Ort des Wachstums. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken, denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr euch alle an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habe damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. wir haben alle Ziele und Pläne in unserem Leben. Und im Kontext der Gemeinde können das viele verschiedene Dinge sein. Wenn wir mal so extrovertierte, so nach außen gerichtete Ziele, nenne ich es mal, anpacken, dann sind es Gottesdienste, die wir möglichst schön gestalten wollen, damit die Leute draußen herum davon was mitbekommen. Irgendwelche Konzerte vielleicht. Es ist Jugend, Teenkreise, Kigos. Wir wollen mit unseren Nachbarn reden. Aber es gibt auch zentrovertierte, also auf uns bezogene Ziele, in denen wir wachsen wollen. Das sind vielleicht Charakterschwächen, die wir ausbügeln wollen. Das sind Charakterstärken, die wir stärken wollen. Das sind Glaubensdinge, in denen wir wachsen wollen. Oftmals werden wir allerdings gehindert, da voranzukommen. Wenn du eingeschlossen oder allein bist, dann kannst du nicht wachsen. Ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast jetzt in der Pandemie oder in der Gefangenschaft, ist das auch so eine Sache. All das, an dem du arbeiten möchtest, du kannst nicht arbeiten, weil du einfach festsitzt. Ich habe da so ein kleines Beispiel mal vorbereitet. Ich habe ein Auto hier mitgebracht. Jetzt nehme ich mal die Deko auseinander. Ich hoffe, man wird es mir verzeihen. Ein wunderschönes Auto. Wie? Ein Ferrari Testarossa, genau. Das Auto hat eigentlich alles, um voranzukommen. Es hat einen Motor, beim Ferrari ist der hinten. Es kann lenken, es kann sogar die Türen auf und zu machen. Das braucht es nicht, um voranzukommen, aber das Modell kann es. Und oftmals in unserem Leben sind wir wie so eine Autos. Das Schöne an einem Auto oder das Ziel von einem Auto ist ja zu fahren. Das Problem ist, wenn wir in unserem Christenleben versuchen voranzukommen und alleine versuchen voranzukommen, dann haben wir vier Wände um uns herum. Und egal was wir versuchen, wir werden aufgehalten und es geht nicht weiter. Und Gemeinde ist dafür da, um einander Ängste zu nehmen, einander Trost zu spenden, einander zu ergänzen, wo wir einfach nicht so stark sind. Paulus sagt, dass er weiß, dass sich die Gemeinde an seinem Dienst beteiligt, dass sie für ihn beten, dass sie für ihn spenden und dass sie ihm helfen, da auch voranzukommen, zu wachsen. Die Gemeinde hat die Probleme gesehen, die Paulus da in dem Moment gerade hatte. Und die haben ihm Geld gespendet, sie haben für ihn gebetet und haben ihm in dem Moment die vier Wände genommen. Und Paulus konnte leben, konnte wirken, konnte vorankommen und wachsen. Und das ist das, was Gemeinde auch für uns tun kann, was Gemeinde für uns tun soll, Gemeinde für uns tun möchte. Gemeinde hilft und unterstützt und beseitigt unsere persönlichen Limits. Ich komme jetzt auch schon zum Schluss der Predigt. Die Musiker können auch schon nach vorne kommen. Wir kommen zur letzten Folie. Ich möchte euch diese Worte mitgeben. Ich finde, es ist immer schön, wenn man so einfach Schlagworte hat, an die man sich erinnern kann und die man mit Sachen, die man mit der Predigt verbinden kann, damit man sie auch im Alltag einfach direkt vor Augen hat. Gemeinde ist Beziehung und Gemeinde, Beziehung zu Jesus Christus, das funktioniert nur mit Gemeinde. Wir können uns ergänzen. Gemeinde ist ein Ort der Heiligung, in der wir rein werden können, in der wir Heilung erfahren dürfen. Und Gemeinde ist ein Ort für Wachstum, wo wir einfach vorankommen dürfen, wo wir an dem Reich unseres Herrn arbeiten dürfen, wo wir Ziele erreichen dürfen, wo wir einander ergänzen und stärken dürfen. Ich möchte noch mal zum Abschluss beten und dann starten wir mit dem Lobpreis. Vater, ich danke dir für die Gemeinde. Ich danke dir dafür, dass du uns ja, Leute an die Seite gestellt hast, mit denen wir unseren Glauben teilen dürfen, mit denen wir Leidenschaft teilen dürfen, wo wir einfach immer wieder neu auf dich hingewiesen werden. Gemeinde ist nicht perfekt, Herr, und das wissen wir. Und doch danken wir dir dafür, dass wir hier einfach uns einander ermutigen dürfen, dass wir im Charakter wachsen dürfen, in unserem Glauben wachsen dürfen. Und dass wir hier Trost erfahren dürfen, dass wir hier Heilung erfahren dürfen, dass wir hier Ermutigung erfahren dürfen und dass wir hier auf Erden in der Gemeinde schon ein Stück von Himmel erfahren dürfen. Amen.